Unser heutiges Gesprächsthema heißt Empörung in der sozialen Arbeit. Meine beiden Gesprächspartnerinnen sind Sarah Lohr und Andrea Bensala. Sarah, in welchem beruflichen Kontext ist dir Empörung bis jetzt begegnet?
In sämtlichen beruflichen Kontexten, in denen ich mich bewegt habe. Hauptsächlich war ich allerdings in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig und kann heute daher vor allem daraus wahrscheinlich berichten.
Andrea, du warst in einem bisschen anderen Handlungsfeld der sozialen Arbeit unterwegs. Welches war denn das?
Mir ist die Empörung begegnet in meinen 15 Jahren Erfahrung in der niederschwelligen Suchtarbeit.
Also ein wunderbarer Erfahrungsschatz, den schauen wir jetzt gleich etwas näher an.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Herzlich willkommen zum Podcast Sozial der ZHAW Soziale Arbeit. Mein Name ist Michael Herzig, ich unterrichte und forsche hier seit langer Zeit. Und ich steige ein in unser heutiges Gespräch mit einer kleinen persönlichen Geschichte. Es geht um einen Freund von mir, der hat in seinem Leben viel Ungerechtigkeit erlebt, strukturelle Diskriminierung, rassistische Diskriminierung, Machtmissbrauch in sozialen Institutionen, Jugendheimen, Kinderheimen. Damit geht er durchs Leben. Mit diesen Erfahrungen und dieser Freund kommt nun eines Tages in einer Polizeikontrolle. Die Polizei will seinen Ausweis sehen. Er verweigert dies. Das schaukelt sich hoch. Am Schluss liegt er am Boden, ein Polizistenknie im Rücken, die Hände in Handschellen gefesselt und seine Schulter ist ausgekugelt. Und was mich nun interessiert, ist, weshalb er dies tut. Ich habe ihn dann später mal gefragt, ja, weshalb hast du nicht einfach den Ausweis gezeigt, wäre einfacher gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich diese Situation nur aufgrund seiner Biografie, aufgrund all seiner angesammelten Ohnmachtserfahrung eigentlich verstehen kann. Was er da tut, ist, die Empörung kocht in ihm hoch, die Empörung über all das erlittene Unrecht in dieser Situation. Und er kann eigentlich, auch um seine Selbstachtung zu bewahren, gar nichts anderes als den Ausweis nicht zu zeigen. Das heißt, was wir sehen in dieser Situation ist eigentlich, welche Kraft Empörung entwickeln kann. Habt ihr Empörung von Adressaten, Adressatinnen auch schon einmal in eurer Berufspraxis als etwas Positives, Konstruktives, Gutes erlebt?
Ja, also ich immer wieder, weil, also ich würde behaupten, Empörung ist Emotion und Emotion ist immer einerseits Information, aber auch Energie. Und wo Energie ist, ist auch Veränderungspotenzial und Möglichkeit. Und ich habe das immer als offensichtlicheren Ansatzpunkt empfunden, als mit jemandem zu arbeiten, der weitgehend resigniert ist, zum Beispiel. Von dem her, ich habe das immer als Ressource gesehen.
Ich würde nicht sagen, dass ich es immer als Ressource gesehen habe, aber also ich kann dir zustimmen, dass es eine Energie freisetzt, die einen Veränderungswillen mit sich trägt. Ich finde, die andere Ressource, die Empörung auch freilegen kann, ist, dass wir als Professionelle erst auf Missstände hingewiesen werden, die uns vielleicht vorhin gar nicht so offensichtlich vorgekommen sind. Ich glaube, es gibt Empörung, die deutlich ersichtlich ist, die wir auch in unserem Alltag sehen können. Ich glaube aber auch, dass wir einen neuen Blickwinkel gewinnen können, wenn wir die Empörung der Klientinnen und Klienten das erste Mal wahrnehmen. Vielleicht auf eine Thematik, die gar nicht, wie gesagt, offensichtlich für uns war.
Die Frage der Energie, die in der Empörung steckt, bringt mich natürlich jetzt zur Definitionsfrage. Was ist eigentlich Empörung? Ich frage immer mal wieder im Unterricht, wenn ich mit Adressaten und Adressatinnen gemeinsam unterrichte, was Sozialarbeitende tun müssen, damit sie so richtig, richtig wütend werden. Und die Antwort ist häufig, ich muss das Gefühl haben, dass das, was die Sozialarbeitenden tun, unverhältnismäßig ist oder übergriffig ist und so weiter. Das heißt, der Unterschied zwischen blinder Wut oder Wut und Empörung ist eigentlich das Gefühl, moralisch im Recht zu sein. Das Gefühl, dass einem Unrecht getan wird. Davon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Empörung sprechen. Und wenn wir so eine klassische Beratungssituation haben in der Sozialarbeit, da kommt vielleicht mein Freund, dessen Geschichte ich erzählt habe, mit seinem ganzen Rucksack aus Erfahrungen, kommt vielleicht in eine Beratung bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Da muss er Formulare ausfüllen, seitenweise warten und irgendeinmal gnädigerweise aus seiner Sicht wird er dann vorgelassen und darf seine Geschichte erzählen. Und dann ist er schon dermaßen empört, dass der Tonfall und die Wortwahl vielleicht nicht so ganz politisch korrekt sind. Und die Sozialarbeiterin dann ihrerseits wiederum reagiert vielleicht auf diese Äußerlichkeit, den Tonfall, die Terminologie und ist ihrerseits empört über die Respektlosigkeit, die da kommt. Und dann haben wir, wie das in Konfliktmanagement so schön heißt, ein Karussell der Empörung. Zwei Leute, die sich gegenseitig hochschaukeln und beide glauben, sie seien im Recht. Und darum geht es eigentlich heute. Wir schauen uns also primär mal Beratungssituationen an. Und als erstes möchte ich in die wirtschaftliche Sozialhilfe gehen. Da haben wir einen riesigen Machtunterschied. Wir haben auch den Hintergrund sozialer Ungleichheit. Menschen sind auf Unterstützung angewiesen. Sarah, da ist Empörung ja eigentlich vorprogrammiert.
Ja, also ich würde da schon differenzieren wollen, weil die Menschen, die in die Sozialhilfe kommen und die Geschichten, die sie mitbringen, sind wahnsinnig unterschiedlich und nicht alle kommen mit dieser Grundempörung. Aber wenn man jetzt eine Geschichte voraussetzt, so wie du sie erzählt hast von deinem Freund, dann ist das tatsächlich eine einigermaßen logische Konsequenz auch. Und das ist mir natürlich immer wieder begegnet. Und um dieses Karussell der Empörung aber eben nicht anzustoßen, ist es wichtig, als Sozialarbeiterin eine Kontextsensibilität zu haben, zu verstehen, dass wir in einem ungleichen Verhältnis sind, dass Macht eine Rolle spielt, dass ich unter Umständen im Moment auch ein System repräsentiere, mit dem mein Gegenüber schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dann geht es eben darum, das ernst zu nehmen, aufzunehmen und dann mit der Energie, die ja im Raum ist, zu arbeiten.
Das heißt, du bist dir immer bewusst, dass du eigentlich die ganze Macht des Staates repräsentierst, wenn du da sitzt und trotzdem eigentlich diese Macht des Staates etwas verringern solltest.
Ja, das ist eine der spannenden Aufgaben, die sich im Rahmen der wirtschaftlichen Sozialhilfe stellen, dass man einerseits einer Organisation, aber auch einer Gemeinde, einem Staatswesen, einem System verpflichtet ist und gleichzeitig natürlich das Ziel verfolgt, ausgehend von der Einzelfallhilfe auf Augenhöhe eine Arbeitsbeziehung aufzubauen. Diesem Tanz zu tanzen ist das, was schwierig ist, aber auch wahnsinnig spannend.
Tanz tanzen, ein schönes Bild. Welchen Tanz tanzt du denn in der niederschwelligen Sozialarbeit, Andrea? Da müssten ja aufgrund des lockereren Settings müssten die Emotionen ja besonders hochkochen.
Welchen Tanz man tanzt, kommt extrem darauf an, in welchem niederschwelligen Setting, dass man gerade am Tanzen ist. weil niederschwellige Angebote können im öffentlichen Raum sein. Das heißt, ich gehe selbst als Sozialarbeiterin in den Lebensraum der Klientel, was dann wiederum eine ganz andere Rolle ist, als wenn ich in einem Treffpunkt arbeite, wo die Klientinnen und Klienten zu mir kommen, in den Treffpunkt, weil dort habe ich auch wieder eine Machtposition und kann zum Beispiel Hausverbote verteilen, was ich immer ungern gemacht habe, aber ist dann halt so. Und ich glaube, es braucht im niederschwelligen Bereich, je nach Setting, ein ganz spezielles Rollenverständnis, weil man die Rolle auch wechselt. Weil ich teils viel, oder nicht viel, aber sehr nahe am Menschlichen dran bin. Das kann sein, dass mir eine Klientin von ihrer Gewalterfahrung in der vorherigen Nacht erzählt. Und dann bin ich vielleicht nicht die Sozialarbeiterin, sondern gerade die Schwester, die Mutter, die beste Freundin. Es kann sein, dass mir Leute wirklich das Eingemachte erzählen und ich muss die Rolle wechseln können von eben Mutter, beste Freundin, Schwester, aber auch Sozialarbeiterin und Case Managerin und Köchin und Arbeitsagogin. Es kommt extrem drauf an. Und die Emotionen, ich würde nicht sagen, dass sie stärker sind, aber sie sind vielleicht auch geprägt von einer psychischen Störung, die gerade nicht behandelt ist, also medikamentös oder anderweitig, oder einer Intoxikation mit diversen Substanzen. Ich glaube, in der Niederschwelligkeit kommt man noch schneller oder direkter an Settings heran, bei denen gewisse Umstände nicht kontrollierbar sind.
Danke vielmals. Das ist ja ist ein schöner Einblick in das Niederschwellige. Es bringt mich auf das Thema, was ja in der sozialen Arbeit immer wieder präsent ist, die sogenannte professionelle Distanz. Du hast ja eben gesagt, du hast verschiedene Rollen und nicht alle haben dieselbe Distanz zu den Klientinnen und Klienten. Eine Anschlussfrage ist jetzt, wenn du jetzt einen empörten Menschen, den wirklich so mit deinem moralischen Impetus empört ist, wirst du dann die Distanz eher verringern oder eher vergrößern in der Arbeit?
Ich denke, das kommt darauf an, wie sehr ich mich mit dem Grund der Empörung identifizieren kann. Weil das spielt auch eine Rolle. Es ist in der sozialen Arbeit ein ständiges Abwägen der eigenen Werte und Normen und wie diese mit den Werten und Normen der Klientinnen und Klienten übereinstimmen oder eben nicht. Ich denke, ein Ansatz ist halt zu erkennen, wenn man zu sehr mitschwingt und dann einen Schritt zurückzumachen, weil ich kann mitschwingen bis zu einem gewissen Grad, aber nicht vollständig. Weil wenn ich dann mit dem Klient oder der Klientin zusammen in der Ecke sitze und heule, dann ist niemandem geholfen. Also das kann man schon mal machen, aber regelmäßig macht das keinen Sinn. Also ich denke, man kann die Empörung durchaus sehr ernst nehmen und auch anerkennen, dass man selbst in diesem Moment sagt, okay, ja, das verstehe ich sehr gut, das fühle ich auch in mir. Aber dann muss ich wieder einen Schritt zurück machen und die professionelle Distanz wahren und sagen, okay, was machen wir jetzt damit?
Ich möchte bei den Emotionen der Klienten und Klientinnen bleiben. Die Frage an Sarah jetzt in der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Hast du oder kannst du immer alle Emotionen deiner Klientinnen und Klientinnen gleich ernst nehmen?
Ja, das würde ich ziemlich klar mit einem Ja beantworten, aber vielleicht muss man differenzieren zwischen Emotionen und Verhalten. Also die Emotion habe ich immer gesehen als etwas Seiendes, das ist und was ist, versuche ich und möchte ich ernst nehmen und ist eigentlich in der Regel auch immer möglich gewesen. Also ich hatte jetzt keine KlientInnen, die Gefühle hatten, die komplett im luftleeren Raum standen. In der Regel haben die Menschen gute Gründe dafür, warum sie etwas fühlen und empfinden. Und dann gibt es aber durchaus Grenzen im Verhalten, welches ich unterstütze, mittrage oder sogar schütze. Und das ist dann manchmal wieder ein anderer, ein neuer Tanz, wo auch dieses Thema von Nähe und Distanz reinspielt, dass man wie beides sendet, oder? Dass man manchmal sagen muss, ich verstehe, woher du jetzt gerade kommst, ich fühle mit dir, was du fühlst und kann das nachvollziehen. Was du jetzt gerade daraus machst, ist für mich aber schwer nachvollziehbar und gehe ich nicht mit, zum Beispiel.
Das finde ich wirklich einen wichtigen Unterschied zwischen dem, was die Menschen sind in einem Augenblick und dem, was sie tun in diesem Augenblick. Okay, das leuchtet mir ein. Wir bleiben beim Tun. Jetzt gehe ich in Situationen, bei denen Klienten, Klientinnen vielleicht in einem psychischen Ausnahmezustand sind, empört sind aus irgendeinem Grund, wütend, das geht in Wut, Aggression, was auch immer. Der Punkt ist aber, sie haben keine alternativen Handlungsmöglichkeiten. Also wir sind im Sein und im Tun und wenn die Leute das, was sie tun, tun, weil sie gar nicht anders können, weil sie keine Alternativen sind, dann haben auch wir eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Andrea, in der niederschwelligen Arbeit hast du sicher häufig solche Situationen erlebt. Wie bist du damit umgegangen?
Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, weil es kann schon sein, dass mich ein Klient oder eine Klientin mal als Arschloch betitelt, aber das nehme ich nicht persönlich, weil das ist meine Rolle, die betitelt wird und nicht ich als Person. Es gibt aber schon auch Situationen, wo eine Handlung nötig ist, wenn jemand eskaliert in der Empörung. Ich habe einen Klienten gehabt, der hat regelmäßig Leute angespuckt, wenn er nicht bekommen hat, was er wollte. Das war oft in Zusammenhang mit Geld oder mit Substanzen. Und wenn er dann Leute angespuckt hat, hat das immer wieder zu Ausschluss aus Angeboten geführt. Es hat zu Anzeigen geführt, weil er auch die Polizei bespuckt. Das ist dann Drohung und Gewalt gegen Beamte. Dafür kann man ins Gefängnis kommen. Mich hat er nie angespuckt, weil ich ihm auch ganz klar gesagt habe, hey, kannst mich schon anspucken, aber nur einmal, weil ich werde dich anzeigen. Und er hat es bis jetzt nicht gemacht. Holz anfassen. Aber grundsätzlich ist es so, dass auch Verhalten, das nicht akzeptabel ist, es kann sanktioniert werden oder es muss sanktioniert werden und eine klare Grenze gesetzt werden. Die Beziehung bleibt aber aufrechterhalten, weil auch wenn er mich angespuckt hätte, ich hätte ihn angezeigt, okay, aber ich wäre ihn nachher trotzdem wieder auf der Straße aufsuchen gegangen. Und ich hätte das mit ihm thematisiert, ich hätte ihm gesagt, hey, du hast mich angespuckt, jetzt hast du die Anzeige am Hals. Ja, heißt aber nicht, dass wir nicht miteinander weiterarbeiten können. Und ich glaube, in der Niederschwelligkeit ist die Beziehungsarbeit das A und das O. Und die Beziehung zu erhalten, während man gleichzeitig Grenzen setzt, ist so die Best Practice.
Das heißt eigentlich, es geht darum, immer nicht nur eine zweite Chance, sondern auch eine hundertste Chance.
Im niederschwelligen Suchtbereich gibt es Millionen von Chancen. Weil wir können gar nicht anders.
Hast du denn auch die Möglichkeit, jetzt in diesem Beispiel, diesem Mann, der nicht anders kann als spucken, ihm andere Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen in solchen Situationen?
Jetzt in diesem spezifischen Fall würde ich sagen, eher schwierig, weil er grundsätzlich, wenn er nicht gerade im Gefängnis ist, sehr intoxikiert ist und jetzt nicht so in der Lernphase ist. ja, nein, es ist einfach schwierig, wenn man mit jemandem zu tun hat, der ständig auf Crack ist. Also,
ja, natürlich.
Sorry, ja. Aber ich glaube, mit dem stetigen wirklich auch Wiederkommen und der Person zeigen, so, pass auf, ich bin immer noch hier. Ich bin noch da, wenn du mich brauchst. Und ich komme im Fall auch wieder. Du wirst mich nicht mehr los. Das verändert schon etwas, dass er auch weiß, er muss mich nicht anspucken. Und er musste es bisher auch nicht. Also er weiß, ich komme wieder. Egal, was er macht. Eben, also er hat mich auch noch angeschrien und ja, mir schlimme Sachen gesagt, aber gespuckt hat er nicht.
Das heißt, wenn ich das jetzt wieder aufs Thema Empörung beziehe, unser Handlungsrepertoire als Sozialarbeitende geht über die jeweilige Situation hinaus, die konfliktiv sein kann, unangenehm sein kann. Aber eigentlich geht es darum, eine sozialarbeitische Arbeitsbeziehung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und nur darin liegt dann das Potenzial für Veränderung. Habe ich dich richtig verstanden?
Das kann ich so bejahen, ja. Weil auch in der Beziehung, es kann Unterbrüche geben, natürlich. Aber die Bereitschaft, die Beziehung aufrechtzuerhalten, verändert schon sehr vieles, weil jetzt, also in meinem Fall, die Klientel der niederschwelligen Sozialarbeit hat oft Beziehungsabbrüche erlebt. Und wenn sie die gegenteilige Erfahrung machen können, dass eine Beziehung erhalten bleibt, auch wenn sie sich nicht perfekt verhalten, das bringt schon sehr viel.
Also, das ist ein wichtiges Thema, die sozialarbeiterische Beziehung in relativ niederschwelligen, das heißt nicht so verbindlichen Settings. Ich gehe jetzt wieder in das andere, in das Gegenbeispiel eigentlich, stark strukturierte, gesetzlich reguliertes Setting der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Da ist ja alles viel einfacher, Sarah. Da kannst du ja einfach das Geld als Steuerungsinstrument einsetzen, oder nicht?
Ich würde diese Frage tatsächlich mit Jein beantworten. Das komplett zu verneinen, fände ich nicht richtig. Es gibt konkrete spezielle Situationen, in denen eine finanzielle Sanktionierung tatsächlich eine kurzfristige Verhaltensänderung herbeiführen kann. Zum Beispiel, wenn jemand seit Wochen ein bestimmtes Dokument nicht einreicht, man hat Briefe geschrieben, man hat angerufen, E-Mails gemacht, das Dokument kommt nicht, irgendwann gibt es die Auflage, das rechtliche Gehör, dann die Kürzung, kann es passieren, dass jemand erst, wenn die Kürzung, die Sanktion erfolgt ist, an den Schalter kommt, sagt, hey, ich habe 100 Franken weniger bekommen, was ist das Problem? Man dann sagen kann, ich brauche diese Krankenkassenpolice und die dann kommt. Wenn es aber um mittel- oder langfristige Verhaltensveränderungen geht, sind Sanktionen überhaupt nicht hilfreich. Für mich waren Sanktionen immer eine gesetzliche Möglichkeit, die im Rahmen einer Ultima Ratio aber anzuwenden ist. Und das stärkste Instrument in der sozialen Arbeit ist aber das Gespräch, die Kommunikation, die Beziehung. Und nur darüber funktionieren langfristige oder mittelfristige Verhaltensveränderungen. Und da sind dann die Sanktionen im Gegenteil negativ. Also die lösen Gefühle von Ohnmacht, Frust und Unverständnis aus, was auf die Beziehung in aller Regel nicht einzahlt.
Das erinnert mich jetzt gerade an eigene Trigger. Also einer meiner persönlichen eigenen Trigger ist Bürokratie. Mhm. Und das sehe ich auch bei vielen betroffenen Adressaten in sozialer Arbeit. Wir können die ja wirklich, wirklich, wirklich quälen mit Formularen und Abläufen und Vorgaben und Regeln. Und da kann ich wirklich mitfühlen, weil das bringt mich selbst auch zum Schäumen. Mhm. Würdest du dann sagen, auch in einem so hochregulierten Bereich wie der Sozialhilfe müssten wir so niederschwellig wie möglich arbeiten?
Ja, unbedingt. Also es macht alles einfacher, abgesehen davon, dass wir inzwischen auch wissen, dass diese hohen Hürden, die unter anderem durch die Bürokratie gesetzt werden, auch dazu führen, dass Menschen, die eigentlich Anspruch hätten auf bestimmte Leistungen, die nicht nur deshalb nicht beziehen, weil sie schon dermaßen empört sind von unserem System, sondern weil sie schlicht daran scheitern. Und damit verfehlen wir natürlich auch unsere sämtlichen sozialarbeiterischen Ziele. Und deswegen unbedingt alles, was den Zugang zu Hilfestellungen niederschwelliger macht, sollten wir unterstützen und ermöglichen.
Das bringt mich eigentlich schon zur fast letzten Frage oder zur ersten Frage des Endes dieser Diskussion. Persönlich an euch beide, wie verhaltet ihr euch eigentlich, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt?
Gesetzeskonform.
Gesetzeskonform, selbstverständlich. Natürlich, aber? oder aber, und?
Nein, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, weil ich persönlich bin ein Mensch, ich empöre mich und dann überlege ich mir, ist diese Empörung jetzt gerechtfertigt? Was ist genau passiert? Welche moralischen und ethischen Grundsätze meines Daseins in meinem Gehirn wurden verletzt? Dann evaluiere ich das und dann komme ich zum Schluss, ob meine Empörung korrekt war oder nicht. Und dann spreche ich es unter Umständen an oder vielleicht auch nicht. Es ist ein Prozess.
Wow. Selbstreflexion. Ein Paradebeispiel von Selbstreflexion.
Ja, da kann ich nicht mithalten. wenn es jetzt wirklich in einer persönlichen Beziehung stattfindet, dann hilft mir mein ganzes Wissen über Widerstände und Empörung herzlich wenig. Dann passiert mir dasselbe, was allen passiert. Dann bin ich emotional und nur bedingt steuerungsfähig. habe inzwischen natürlich Erfahrungen gesammelt, die es mir dann manchmal ermöglichen, aus der Situation zumindest rauszugehen, bis ich wieder irgendwie besser damit umgehen kann. Das ist so die persönliche Ebene. Aber dann gibt es natürlich auch so die größere, die gesellschaftliche, die globale Ebene, wo wir mit viel Ungerechtigkeit konfrontiert sind. Und das löst dann bei mir oft eher Gefühle von Ohnmacht und auch Traurigkeit und Hilflosigkeit aus. Und da muss ich dann immer mal wieder schauen, was habe ich für Möglichkeiten, wieder Kraft und Hoffnung und Zuversicht zu schöpfen. Für mich, die Welt, die KlientInnen und dann natürlich mir die Frage zu stellen, was kann ich denn im Rahmen meiner Möglichkeiten, sei das als Privatperson oder als Sozialarbeiterin, in meiner Position konkret dazu beitragen, dass sich im besten Fall etwas verändert.
Also was wir wahrscheinlich alle zu verhindern suchen, das interpretiere ich jetzt aus euren Antworten, ist zu resignieren. Wir wollen nicht resignieren. Weil Resignation ist ein, wollte ich fast ein Schimpfwort sagen, ist ein blödes Gefühl. Und so geht es natürlich auch unseren Adressatinnen und Adressaten. Also das heißt, wir müssen ihnen irgendwie helfen, die Empörung in etwas Konstruktives umzuwandeln, so wie das, wir das bei uns selbst auch versuchen. Und genauso wie wir selbst manchmal daran scheitern, scheitern halt auch unsere Adressaten, Adressatinnen daran. Absolut. Ist das schön zusammengefasst?
Ich würde sagen, ja.
Dann komme ich jetzt wirklich zur letzten Frage. Wieder im Gesprächs-, Beratungssetting, in der sozialen Arbeit, da gibt es ja den Begriff der stellvertretenden Hoffnung. Also wenn Menschen keine Hoffnung mehr haben, dann können wir vielleicht stellvertretend für sie Hoffnung aufbauen und dann auch vermitteln. Meine Frage ist jetzt, gilt es auch für Empörung? Können wir auch stellvertretend uns empören für unsere Adressatinnen und Adressaten und diese Empörung dann irgendwie konstruktiv einsetzen? Was meint ihr?
Für mich? Ich denke schon, ja. Grundsätzlich, also es ist schon ein bisschen so, was Sarah vorhin gesagt hat, wenn man sich die Welt anschaut, muss man eigentlich empört sein. Und ich glaube, es lässt sich ein bisschen übertragen auch auf unser soziales System, weil es ist nicht perfekt. Es ist überhaupt nicht perfekt. Ich meine, wir haben viele gute Ansätze und auch ein System, das funktioniert. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber aus der Perspektive der Klientel ist es schon ein System, das einen zermartern kann. Und ich denke, darüber können wir empört sein, dürfen wir auch empört sein. Wir sollten es nur konstruktiv nutzen. Und es kann auch gut möglich sein, dass Klientinnen und Klienten tatsächlich an einem resignierten Ort sind und dort ist unsere Empörung dann die, die eigentlich greifen sollte, dass wir hingehen und kämpfen für die Menschen, die es selbst nicht mehr können, weil sie nicht mehr imstande sind, aus verschiedenen Gründen.
Ja, dem kann ich absolut beipflichten. Und eben, es ist auch hier wieder so diese Balance, oder? Zwischen empathisch mitschwingen, Empörung teilen, Empörung verstehen und gleichzeitig aber eben dann den Moment nicht zu verpassen, wo man da auch wieder rausgehen muss und sagen muss, hey, wir spielen eigentlich beide nach denselben Spielregeln. Wir sind beide von denselben Grenzen betroffen im Moment, strukturell, gesellschaftlich, rechtlich. Und jetzt müssen wir uns aber überlegen, was können wir innerhalb der Spielräume, die uns bleiben, tun und dann darüber hinaus aber, und da sind wir vielleicht bei dem, was mich ganz am Anfang auch für die soziale Arbeit eigentlich angezündet hat, oder, dass wir ja nicht nur die Möglichkeit haben, vom Individuum, vom Menschen aus zu arbeiten, sondern immer auch den Auftrag haben zu überlegen, welche Strukturen sind denn dafür verantwortlich, dass wir im Moment hier so empört sitzen zusammen. Und dann zu überlegen, welcher Auftrag ergibt sich eigentlich daraus für die soziale Arbeit? Was sind die Gefäße? Wer sind die Menschen, die Netzwerke, die ich knüpfen muss, um da im besten Fall ein bisschen Bewegung reinzubringen? Und das macht uns selbst ja dann auch wieder handlungsfähig.
Wunderbar ausgedrückt. Danke vielmals. Darüber, was wir mit unserer Empörung über ungerechte Strukturen machen, können wir vielleicht ein andermal noch diskutieren. Wäre noch spannend. Heute waren wir im Beratungssetting. Danke vielmals für das spannende Gespräch.
Vielen Dank, hat mich gefreut. Ja.
Das war die heutige Folge des Podcasts Sozial der ZHW Soziale Arbeit. Sie können diesen Podcast abonnieren, wenn Sie wollen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Sie können uns auch jederzeit Kommentare und Anregungen schicken, dafür sind wir dankbar. Es gibt auch ein Kommentarfeld, da können Sie direkt reinschreiben, was Sie denken. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei allen, die diesen Podcast ermöglicht haben. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.